Kultur erleben. Ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.
Ich bin Martin Sauter und diesmal beschäftige ich mich mit dem Thema Esskultur, und zwar zu Zeiten der Römer. Wie haben die gekocht und was kam bei ihnen auf den Tisch? Und klar, wenn es um die Römer geht, finde ich in Trier auf jeden Fall einen kompetenten Ansprechpartner. Das ist diesmal Thomas Martin, stellvertretender Direktor des Rheinischen Landesmuseums und stellvertretender Leiter des Zentrums der Antike hier. Aber bevor wir den Römern quasi in den Kochtopf schauen, erstmal die Frage, wie kommt's, dass sie sich mit dem Thema Essen bei den Römern beschäftigen?
Also grundsätzlich habe ich als Kind eigentlich schon sehr gerne daheim gekocht, habe dann im fortgeschrittenen Alter mein Studium auch nebenbei quasi als Koch finanziert durch Jobben, und dann kommt immer so eins zum anderen, dann ist es naheliegend auch zu gucken, wie war denn das mit dem Kochen in anderen Epochen, wenn man Geschichte und Archäologie studiert, und darin gründet dann quasi die Neugier zu sagen, wie war das bei den Römern, und also einzelne Gerichte habe ich dann auch wirklich in der Praxis mal ausprobiert, weil ich dem römischen Geschmack auch gerne etwas nachkommen wollte.
Wie lässt sich denn herausfinden, wie und was die Römer damals gekocht haben?
Es gibt dazu verschiedene Arten von Quellen. Das eine sind Rezepte, die in schriftlicher Form überliefert sind. Da ist also eine Rezeptsammlung nach Apicius. Apicius war ein römischer Gourmet, unter dem Rezepturen zusammengetragen worden sind. Und da findet man also so die Edelform an Rezepten. Es gibt aber auch andere Arten von Schriftquellen, zum Beispiel so ein Praxishandbuch, wie man ein römisches Landgut betreibt. Da sind so Rezepturen zum Beispiel zum Konservieren von Obst und Gemüse drin. Neben den schriftlichen Quellen gibt es aber noch andere sehr interessante Gattungen wie Bildquellen, zum Beispiel Mosaikböden oder Wandmalereien aus der Römerzeit, die uns quasi Speisestillleben oder zum Teil auch Küchenkochszenen zeigen. Und das dritte sind archäologische Funde wie Reibschalen, Kochtöpfe, also das Küchengerät, das man hat. Man kann in den Grabungen auch die Tierknochen und verkohlte Pflanzensamen auswerten, um zu sehen, welche Tiere haben die jetzt gegessen. Die Römer hatten hinterm Haus quasi als Mülltonne so eine Art Brunnenschacht, in dem aller Müll reinkam. Und das ist für Archäologen sehr interessant, das auszuwerten. Und in prominenten Grabungen wie in Pompeji gibt es dann auch seltene Fälle, wo quasi ganze Küchen und Bäckereien im archäologischen Befund erhalten sind. Da kann man also quasi auch gucken, wie sowas aufgebaut ist, wie ein römischer Backofen aussah.
Also die Römer haben auch, wie wir es quasi kennen, zu Hause gekocht?
Das muss man sagen, ist so ein bisschen differenziert zu betrachten. Die Römer, die in Städten lebten, in quasi großen Mietshochhäusern, dreistöckig, vierstöckig, bei denen war die Vorgabe, man durfte nicht zu Hause kochen aus Brandgefahr, damit nicht regelmäßig das ganze Haus abfackelt. In diesen Städten war das also eher so eine Art Imbissbudenkultur. Es gab sogenannte Thermopolien, das ist sowas wie eine Garküche. Da ist man mittags vorbeigelaufen und hat sich quasi das vorgekochte Essen abgeholt und man hat nicht zu Hause gekocht. In vornehmeren, größeren städtischen Palästen war es so, man hatte Sklaven in der Küche, die ein Festmahl für den Hausherrn gekocht haben. Und so ähnlich war das quasi dann auch in den römischen Villen auf dem Land. Da ist also zu Hause gekocht worden. Und ich würde mal sagen, der normale Römer, der auf dem Land lebte, der hat also auch zu Hause gekocht.
Ja, und Sie haben hier mal ein typisches römisches Küchengerät mitgebracht.
Genau, ist ein sogenanntes Mortarium, eine römische Reibschale. Das ist quasi das Multifunktionsküchengerät jedes römischen Standardhaushalts, weshalb wir Fragmente davon in etlichen Grabungen finden. Man muss sich das vorstellen als eine Tonschale, und in diese Tonschale wird im Boden bereits beim Töpfern so kleiner scharfkantiger Quarzgries eingetöpfert. Man hat also eine raue Oberfläche. Wenn man dann Lebensmittel reintut und das quasi mit einem Stößel zerreibt, geht das also einfacher, als wenn man jetzt einen glatten Boden hätte. Gibt es in verschiedenen Ausführungsklassen, von sehr, sehr einfacher Gebrauchskeramik zu einer etwas edleren Anmutung in sogenannter Terra Sigillata. Das ist das feinere Geschirr der Römer mit so einem roten Glanz. Aber im Prinzip was eigentlich wohl zu jedem Haushalt gehörte.
So, jetzt aber endlich die Frage, was haben die Römer denn gekocht? Was steht denn zum Beispiel in den Rezeptsammlungen?
Also die Rezeptsammlungen, da muss man sagen, sind in der Hinsicht schwierig, weil die uns oft so die Esskultur der obersten Oberschicht, also der Reichen, suggerieren. Man hört da immer Kamelfersen und Flamingozungen und so weiter. Man darf sich jetzt das nicht vorstellen, dass das jetzt so das Standardgericht der Römer war, immer so jeden Tag gekocht hat. In anderen Bereichen, zum Beispiel beim Militär, ist uns überliefert ein Gericht namens Pulz. Das ist so eine Art Getreidebrei aus Emmer. so ähnlich wie wenn man heute vielleicht an Haferschleim oder an sowas denkt. Zum Teil wird das ein bisschen, sag mal, aufgemöbelt, indem Frischkäse, Honig und ein paar Gewürze drankommen. Das ist aber jetzt quasi, sagen wir, so ein einfaches Tagesmittagessen für einen Soldaten, mal so als Beispiel für was Normales. Bei einem umfangreicheren Bankett gibt's also wirklich diese Edel-Edel-Gerichte wie Flamingozungen, das ist, denke ich, aber wirklich die absolute Ausnahme. Zum Teil ist das vielleicht dann auch ein bisschen übertrieben, muss man sagen, in den Darstellungen, weil das also auch vorkommt in Beschreibungen von, ich würde mal, Kaisern, die später in Ungnade fielen wegen zu großer Wollust und quasi zu übertriebenem Ausgeben. Und dann hat man das vielleicht auch ein bisschen übertriebener dargestellt, dass da Gerichte mit Perlen und Gold und so weiter versetzt werden. Das ist also mit Sicherheit kein Standard gewesen. Von den Gerichten selber, es gibt quasi von bis, es gibt vegetarische Gerichte, die Römer haben als Fleisch viel Schwein zu sich genommen, es gibt aber auch Wildgerichte, es gibt Fisch, diese Dinge sind vorwiegend aber eher für das Abendessen vorzusehen, das Frühstück beim Römer war also eher eine einfache Sache, ein paar Oliven, ein bisschen Käse und das Mittagessen, das sogenannte Brandium, darf man sich also auch eher so als kleineren Imbiss auf der Hand vorstellen, der Römer aß eher abends üppiger.
Gibt es denn ein, ja, typisches Gericht?
Also ein besonderes Gericht gibt es, das heißt Moretum. Das ist so eine Art Kräuterkäsepaste. Das Gericht ist uns überliefert in Form von einem sehr netten Gedicht. In diesem Gedicht wird also beschrieben, wie der brave Bauer Simulus in seinen Garten geht und quasi so die einzelnen Kräuter, Knoblauch und so weiter, was man dafür braucht, quasi selber aus dem Garten erntet und dann ins Haus zurückgeht, in die Küche, seine Reibschale verwendet, die Zutaten reintut, Käse dazu und quasi daraus diese Kräuterkäsepaste anrührt. Die Besonderheit bei dem Gericht ist, das ist sehr einfach, aber ein so bekannter Klassiker, dass man also auch, wenn eine Gottheit zu Besuch käme, dieser Moretum vorsetzen dürfte.
Wie ist das denn mit den Zutaten? Gibt's die denn heute noch? Sie haben das ja auch schon mal zubereitet.
Bei Moretum, wenn ich das quasi selber nachmache, ich nehme gerne eine Mischung aus Feta und Parmesankäse. In dem Rezept steht, es muss von Salz zerfressener, harter Käse sein. Da muss man sich also so ein bisschen annähern, was man nimmt. Und dann wird aber sehr konkret aufgeführt, welche Kräuter reinkommen. Staudensellerie kommt zum Beispiel rein, ein bisschen Minze kommt rein. Weinraute, das war bei den Römern ein sehr verbreitetes Gewürzkraut, das es heute noch gibt, aber eher seltener verwendet wird. Das gibt zum Teil eine etwas ungewöhnliche Nuance, aber es ist jetzt nicht so befremdlich, dass man sagt, man probiert das jetzt und findet es total abstoßend eklig oder sowas in der Art. Wenn ich es also bei Vorführungen mache, kommt es eigentlich immer sehr gut an.
Welche Rolle haben denn Gewürze bei den Römern gespielt?
Also bei den Gewürzen gibt es eine sehr, sehr breite Palette. Der Römer hat schon sehr, sehr gerne stark gewürzt konsumiert. Bei manchen Gewürzen ist es ein bisschen schwieriger, dem auf die Spur zu kommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Silphium. Silphium ist ein Gewürz, das es im römischen Imperium nur im heutigen Libyen gab, das also auch nur dort wuchs und woanders nicht kultiviert werden konnte und das aber so stark nachgefragt war, dass es also in der Antike schon ausgestorben ist als Pflanze und man sich damals schon Ersatzgewürze mit ähnlichem Geschmack suchen musste. Und eines davon, das wird heutzutage eher in der indischen Küche verwendet, Asafoetida, sogenannter Stinkassand. Wenn man es halt nachmachen möchte, gehört es rein, aber es ist schon eine sehr geruchsintensive Variante. Was viele vielleicht noch ein bisschen verbreiteter kennen aus der Römerzeit, ist sogenanntes Garum. Das ist also eine Würzsoße, so ähnlich wie man heute Fischsoße, Austernsoße oder Sojasoße in der südostasiatischen Küche verwendet. Das klingt auf uns auf den ersten Blick immer so ein bisschen befremdlich, wenn man die Herstellung kennt. Also die Herstellung bedeutet, man nimmt quasi Fische und Fischinnereien, tut sie in einen großen Bottich, stellt es in die Sonne, lässt es verfaulen und was da so als Brühe rausläuft, also ein sehr salziges, bernsteinfarbenes Extrakt, das wird also quasi abgefüllt und als Würzsoße, aber auch als Salzersatz verwendet. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen abschreckend, aber im Prinzip ist die heutige Fischsoße, wie man sie in Vietnam oder in Korea verwendet, eigentlich auf eine ähnliche Art auch immer noch produziert. Ich meine, das ist ja mal eine Frage, in welche Kultur guckt man, wenn wir irgendwie frittierte Hühnerfüße aus China, das wirkt auf uns ein bisschen befremdlich und umgekehrt ist unser Käse aus Sicht von Menschen woanderswo auf der Erde eigentlich verschimmelte Milch und die finden das also so ein bisschen befremdlich. Da muss man, würde man sagen, seine Berührungsängste auch so ein bisschen überwinden, wenn man es ausprobiert.
Das Römische Reich war ja riesig. Gab es denn auch regionale Unterschiede beim Essen?
Also man muss sagen, Römer der gehobenen Oberschicht legten schon Wert darauf, egal wo sie aus beruflichen Gründen ins Römische Reich versetzt wurden oder abgewandert sind, einen gewissen Stand an Esskultur zu wahren, der also vielleicht auch noch so ein bisschen die Erinnerung an Rom wachhielt. Das hat dazu geführt, dass es also quer durch den Mittelmeerraum in munteren Import und Export von besonderen Lebensmitteln gab, weil man also diesen Standard halten möchte. Wenn man also zum Beispiel hier in den Nordwestprovinzen wie in Trier war, wollte man gerne trotzdem Wein aus dem Mittelmeerraum, man wollte Oliven und Olivenöl weiterhaben. Das heißt, das musste hierher importiert werden. Gallischer Schinken war zum Beispiel eine Spezialität hier aus der Region, der in anderen Bereichen sehr beliebt war und von daher quasi aus Gallien exportiert wurde. Und also auch so Dinge wie jetzt zum Beispiel Austern. Wir finden Austernschalen in den Grabungen, wurden also doch über mehrere hundert Kilometer von der Küste hier ins Hinterland transportiert. Man hat das also auch hinbekommen, ohne dass da reihenweise die Leute tot umgefallen sind wegen Fischvergiftung. So dass es also schon ein überraschend breites Spektrum an Lebensmitteltransporten, Spezialitätentransporten wirklich querbeet durch das Römische Imperium war.
Also muss es ja auch schon Techniken gegeben haben, Lebensmittel haltbar zu machen.
Genau, also bei Austern ist es zum Beispiel so oder bei anderen Muscheln, die kann man in ein Fass tun, Meerwasser drauf und dann ist das quasi ein Lebendtransport. Es gibt aber auch Varianten von Konservierungen wie Meeresfrüchte und Sardinen haltbar machen, so ähnlich wie wir heutzutage auch Ölsardinen kennen. Man findet sowas zum Beispiel in Transportamphoren, die mit Sardellen oder mit Oliven gefüllt sind. Es gibt Rezepturen, die das Haltbarmachen von Früchten und von Gemüse beschreiben. So ähnlich wie heute saure Gurken hat man das damals auch in so einer Mischung aus Weißweinessig und Salzlake eingelegt. Man hat Früchte in Honig konserviert. Zum Teil kamen da Gewürze dran, die das schon etwas anders schmecken lassen als jetzt eingemachtes Obst heute. Also zum Beispiel Fenchelsamen kamen ganz gerne an Früchte dran. Und dann hat man eher so ein bisschen eine Antipasti-Anmutung, als dass das jetzt quasi wirklich eher wie so eine Süßspeise schmeckt.
Jetzt sind wir hier nun mal an der Mosel, wo die Römer ja auch den Weinbau hingebracht haben. Welche Rolle spielt denn der Wein beim Essen?
Also Wein spielt eine große Rolle. Wein war ein verbreitetes Getränk, nicht nur in der Oberschicht, sondern eigentlich querbeet. Hier in den Nordwestprovinzen haben wir die Besonderheit, es gab also in Gallien auch Bier als Konkurrenzgetränk zum Wein. Die Römer haben den Weinbau an die Mosel gebracht. Wir haben auch hier am Rheinischen Landesmuseum etliche Zeugnisse, Weinflaschen, Darstellungen mit Weinreben drauf, wo man auch sieht, wie die quasi zur Römerzeit gebunden und geschnitten waren in so einer achtartigen Grundform. Zum Wein muss man aber dazu wissen, der Wein wurde in den meisten Fällen sehr, sehr stark mit Honig versetzt. Plus mit weiteren Gewürzen, zum Beispiel Safran, Pfeffer, Datteln, Lorbeer. Das ist also eine sehr süße Würzweinvariante, die, würde man sagen, den Eigengeschmack des Weins schon sehr, sehr stark überlagert. Plus, dass man den Wein normalerweise nicht pur getrunken hat, sondern sehr, sehr stark mit Wasser vermischt, wie Weinschorle heute, sagen wir mal. Was dann also diese extreme Süße auch wieder so ein bisschen abgemildert hat.
Wenn Sie einen Vergleich zu heute ziehen, was unterscheidet das römische Essen von unserem heute?
Ein Unterschied ist, denke ich, das sehr, sehr starke Würzen. Eine eigentlich durchgehende Mischung zwischen süß und scharf. Also Honig ist wohl in Unmengen verwendet worden. Das ist was, was man eigentlich standardmäßig findet. Zum Teil bei dem Würzen, das kennt man auch aus späteren Epochen noch, dass es zum Teil aber auch einfach darin gründet, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel nicht mehr in Top-Zustand waren, hilft das starke Würzen auch, um dann jetzt quasi so einen leicht verdorbenen Geschmack schon so ein bisschen zu übertünchen. Das mag an der einen oder anderen Stelle vorgekommen sein, wobei man grundsätzlich sagen muss, die Römer hatten also da auch schon einen Anspruch an die Qualität. Es gab sowas wie eine Markthalle, ein Macellum mit einzelnen Ladengeschäften, wo man dann also quasi einen Fischhändler und einen Fleischhändler und alles, was man brauchte, kaufen konnte. Das gab es in größeren römischen Städten, sodass ich davon ausgehen würde, dass da schon ein entsprechend hoher Anspruch auch an die Qualität der Lebensmittel war.
Essen wie die Römer. Thomas Martin hat uns mitgenommen auf eine spannende kulinarische Zeitreise. Herzlichen Dank.
Kultur erleben. Ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Mehr unter kulturerleben.rlp.de.